Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf. Ich fürchte mich kaum. Nein, bei der Vorbereitung habe ich dran denken müssen, wie viele wunderbare, glaubensstärkende Predigten ich in so vielen Jahren, fast 25, von so vielen von euch hören durfte. Und da ist mir eine Stelle beim Paulus eingefallen, die mich sehr ermutigt hat. Er geht da ins Grundsätzliche, möchte die Auferstehung Jesu betonen und sagt, dass er selbst ein Empfangender war, ein Beschenkter. Und dass er von diesem unendlichen Geschenk, das sich dann weiter in ihm angereichert hat, später eigentlich nur austeilen musste. Im 1. Korinther 15,3 sagt er, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Das ist es, was ich persönlich mit Agape verbinde, dass wir uns um den Auferstandenen, den lebendigen Jesus versammeln, ihn hier Freitag für Freitag, das hat der Oswald so schön gesagt, feiern und suchen dürfen, weil er uns erlöst hat durch seinen kostbaren Tod am Kreuz. Und dass wir hier gemeinsam so viel Freude an der Schrift haben, die in so besonderer, in übernatürlicher Weise im Neuen wie im Alten Testament immer auf Jesus hinzielt. Jesus, der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte. Und so wäre mein Gebet auch unseres persönlichen eigenen Lebens an jedem Tag neu, wieder und wieder. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel, das ist meine Bitte, alles, was ich will. So singen wir ganz oft gemeinsam. Als eine also von euch Beschenkte möchte ich versuchen, selbst einmal auszuteilen. Und ich bete, dass Gott die Worte benutzen mag, ein schönes Bild von seiner Liebe heute Abend zu zeichnen. Ich habe die Predigt genannt, entspanne dich in der Liebe Gottes. Denkt jetzt nicht, das ist so eine Art Wellness-Predigt. Entspann dich, relax mal, tu dir mal was Gutes. Sondern ich möchte mit euch kurz die Kehrseite der Medaille beleuchten. Was ist denn eigentlich der Grund, dass wir oft so angespannt sind, unruhig, angetrieben und ohne den so wohltuenden Frieden in unserem Herzen, den uns Jesus doch eigentlich versprochen hat? Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Johannes 16. Warum fühlt sich das oft so anders an? Woran liegt es? Ich glaube, dass diese Anspannung nicht ursächlich und von Gott gewollt, doch als Nebeneffekt mit unserer hohen Berufung in dieser verlorenen Welt zusammenhängt. Als Christen haben wir diesen besonderen Schatz geschenkt bekommen und haben Ideale kennengelernt, die uns einerseits total motivieren und unser Leben ganz erfüllen können. Denn an dem mitzuwirken, was Gott wichtig ist, und zu erleben, dass er uns wirklich sein Herz offenbart und uns gebrauchen will für seine Pläne in dieser Welt, dass es atemberaubend schön und schenkt tiefen Sinn. Man könnte eigentlich eine Seligpreisung neu erfinden und in Matthäus 5 dazu mogeln. Selig, die Jesus haben kennenlernen dürfen und deren Frage nach dem Sinn ihres Lebens beantwortet ist. Wir fühlen uns oft Jesus so nah verbunden und seine Liebe scheint dann ganz mühelos an andere Menschen weiter zu fließen. Wir wollen ihn hineintragen in die Welt und ihm von Herzen dienen. Wunderbar. Doch dann gibt es da diese andere Seite. Aus unerfindlichen Gründen kann so ein Leben sozusagen auf Himmelshöhe, Himmelsetage und mit solchen Idealen auch schleichend unter Druck geraten. Oder besser, es verschieben sich unmerklich Schwerpunkte. Prioritäten rund um ihn, um Jesus, verlieren sich in eine Unruhe und Geschäftigkeit hinein. Ich weiß nicht, ob ihr das so auch kennt. Eigentlich ist das, und es wird von hier vorne ganz oft betont, ein Rückfall ins Leistungsdenken dieser Welt, das uns immer wieder zu infizieren versucht. Denn wenn wir draußen in dieser Welt sind, im Beruf, im Alltag, in der Gesellschaft, dann geht es dort ja immer noch um Leistung. Effizienz, ständige Bewährungsproben, Benotungen, Evaluationen, man könnte die Liste fortsetzen und das Motto, erlaub dir ja keine Schwäche und gib dir nie die Blöße und mach keine Fehler. So unter Druck und dadurch auch bedrückt, das ist lateinisch so schön, deprimiert und auch Depression, die uns da einholen kann, kommt daher. Also so unter Druck nehmen wir diese Spielregeln von draußen, der Welt, dann hinein in unser Glaubensleben und auch in unser Herz. Der Übergang ist, wie gesagt, ganz schleichend und uns meistens nicht mal bewusst. Aber die Folgen, die spüren wir schwer. Ich möchte dieses von Idealen erfüllte Leben in himmlischer Höhe, in dem wir uns so wünschen, alles so gut und richtig wie irgend möglich zu machen, mal auf drei wichtige Lebensbereiche übertragen. Ich möchte als Leitfaden das Hauptgebot, das wichtigste Gebot unseres Glaubens hernehmen. Lukas 10, 27, wir kennen es so gut, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken. Und zweitens, deinen Nächsten sollst du lieben, wie drittens dich selbst. Die drei Ebenen sind klar. Wie gehe ich im würdigsten, im besten, schönsten Sinne mit Gott um? Wie mit meinen Mitmenschen und wie eigentlich mit mir selbst? Wir hören, es wäre ganz einfach, liebe sie alle drei. Dann machst du alles richtig. Doch dann können sich auch Gedanken einschleichen, wie viel von meiner Liebe zu Gott sollte sich denn auch praktisch und sichtbar zeigen, nach außen hin. Müsste meine Liebe nicht so konkret und mit Händen greifbar sein, dass sie sich in Taten zeigt? Und wenn, in welchen und in wie vielen Taten? Oder reicht das innige Gefühl im Herzen? Und Gott nimmt es voll Freude auf und voller Wohlwollen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Aus dem 1. Samuel 16, so heißt es über den jungen, unscheinbaren David, noch lange bevor er König wird. Ja, das stimmt. Da müssen wir ganz klar innehalten, das stimmt. Es geht bei der Gottesliebe zutiefst um unser Herz. Aber wir können auch einen Satz wie, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, sagt Luther. Das heißt, was in mir ist, will auch Ausdruck finden. Mein Inneres darf außen Wirkung haben. Und Wirkung und Werke hängen auch zusammen. Wie liebe ich also, so bemüht wie ich bin mit meinen guten Vorsätzen, Idealen, Gott am besten, ohne mich unbewusst unter Druck zu setzen? Wie lebe ich mit ihm froh, frei und entspannt? Und dann wären da zweitens unsere vielen Mitmenschen. Wer von ihnen allen ist unser Nächster, den wir lieben sollen? Ist es jeder, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Anliegen? Die Frage, wer ist denn mein Nächster, stellt auch dieser kundige Schriftgelehrte, mit dem Jesus eben dieses dreifache Liebesgebot besprochen hat. Man spürt, dass er mit dieser Nachfrage eigentlich die Verbindlichkeit des Gebots ein Stück weit von sich abrücken möchte. In Lukas 10, 29 heißt es, der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus erzählt ihm direkt im Anschluss die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die ihr alle kennt. Da hilft ein Mensch einem Menschen gut. Da hilft derjenige, dem man es am allerwenigsten zugetraut hätte, weil er ein Samariter, also in Abstammung und Religiosität, ein Fremder ist. Das ist die unverhoffte Hilfe. Da hilft einer, nachdem zwei andere Fromme vorübergegangen sind. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Da hilft einer, indem er sogar wiederkommt und sich auch noch später, nach Tagen, nach dem Wohlbefinden des unter die Räuber Gefallenen erkundigt. Das ist treue Hilfe. Da gibt einer Geld, das nie schaden kann, weil es dann die besten Dienste erweist, wenn die Zeit, unsere kostbarste Währung, selber zu helfen, begrenzt ist. Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht. Das alles ist vorbildliche Hilfe. Doch noch einmal, wer ist mein Nächster? Welchen Radius hat das Gebot? Wo bin ich gefragt, wo andere? Was kann der Mensch und was muss im letzten Gott tun? Er wird ja am Ende alle Tränen abwischen von unseren Wangen. In einer global vernetzten Welt mit so viel Not, von der wir in unserer Zeit auch erfahren können, quasi live übertragen in unsere Wohnzimmer, ist da nicht auch die Fernstenliebe das Richtige, eben unser hohes christliches Ideal? Ich weiß, dass sich viele von euch im Rahmen ihrer Möglichkeiten hingebungsvoll um nahe, nächste und fernste Menschen kümmern. Doch manchmal werden wir, die wir doch unermüdlich helfen wollen, müde. Manchmal wird es uns zu viel und wir bekommen dann zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen, gerade weil wir Kräfte unfedern lassen und die Freude am Gutestun verloren geht. Aber einen fröhlichen Geber hat ja Gott lieb. Also wie kommen wir raus aus solcher Anspannung und dürfen ganz klar spüren, wem wir denn wie, wann helfen sollen. Und da wären wir drittens beim Verhältnis zu uns selbst. Ist das entspannt? Seid ihr bezogen auf euch selbst so richtig ausgeglichen und so fest verwurzelt in Jesus, dass ihr genau wisst, wer ihr seid? Wir haben mit unserem Glauben eintauchen dürfen in eine völlig neue Welt, ein neues Leben. Haben Gott plötzlich als Vater kennenlernen dürfen. Sind versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, wie der Paulus sagt. Und doch laufen wir aber witzigerweise Gefahr, dass wir als derart Gewürdigte plötzlich verkrampfen und viel zu hohe Ansprüche an uns selber stellen. Als Erlöste meinen wir immer, gelöst, heiter, unbeschwert sein zu müssen. Als von Jesus so teuer erkaufte, sehnen wir uns danach, heilig leben zu lernen und vergessen manchmal, dass wir immer noch auf Erden sind und ganz rein vom Bad, ja, das hat uns Jesus geschenkt, uns jedes Mal wieder von ihm die Füße waschen lassen müssen, wenn wir gesündigt haben. Das ist ein herber Schlag gegen unseren Selbstbehauptungswunsch, gegen die alten Versuche der Selbsterlösung. Wir sind Heilige und Sünder. Simul Justus et Peccator hat Luther das genannt. Gerechtfertigt, erlöst und endlich geliebt und doch weiter quälend zeitgleich armselige, schwache, untreue Menschen. Zu Petrus, der ihn kurz danach verleugnet hat. Ich kenne den Mann nicht, sagt er. Sagt Jesus bei diesem letzten Abendmahl und kurz vor der Fußwaschung, wenn ich dich nicht wasche, und es heißt immer wieder waschen darf, hast du keinen Anteil an mir. Johannes 13. Der größte Widerspruch zum Evangelium ist unser Drang, dogmatisch in die eigene Anstrengung und selbsteigene Pein des älteren großen Bruders zurückzufallen. Doch so geht das nicht. Vom verlorenen Sohn wissen wir, es muss erbeten sein. Und sogar Paulus kennt diesen inneren Kampf und diese Anspannung, anders kann man es gar nicht nennen, unter der sogar er immer wieder steht. Er sagt im Römer 7, 15 folgende, denn ich begreife mein Handeln nicht, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wir sind mit solchen Erfahrungen also in bester Gesellschaft, lieber Paulus, aber entspannt und unbelastet sind wir in dieser Hinsicht wahrlich nicht. In einem Gottesdienst, den ich eben in den Ferien besuchen durfte, da hat eine Frau mittendrin gebetet, Jesus, hilf uns. Wahrscheinlich geht es am Ende darum, dass wir ein einziges Mal öfter aufstehen, als wir gefallen sind. Das war in einem kurzen, total ehrlichen, sehnsuchtvollen Satz des Evangeliums. Und gerade um dieses Evangelium immer tiefer und befreiender zu verstehen, so hat Jesus das selbst mal vorausgesagt. Können wir ganz viel von einer biblischen Person, von einer Frau lernen, die auf ihn mit einer sehr ungewöhnlichen Geste zugekommen ist. Was die damals Anwesenden total vor den Kopf gestoßen hat, sie geärgert hat, hat für Jesus Evangeliumsqualität. Er lobt es ausdrücklich. Und in dieser Begebenheit wollen wir am Ende dann sehen, ob wir auch für unser dreifaches Liebesgebot Antworten finden. Ihr ahnt es vielleicht, ich möchte die Salbung Jesu in Bethanien lesen. Und zwar nehme ich die Fassung aus Markus 14. Und diese Geschichte ist so wichtig, dass sie im Neuen Testament mit kleinen Abweichungen uns in 4 Evangelien überliefert ist. So wichtig. Markus 14, 3 bis 9. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen bei Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haar. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für mein Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Was geschieht hier? Zeitlich stehen wir ganz kurz vor der Passion Jesu. Jesus weiß, dass er in wenigen Tagen gekreuzigt wird. Direkt danach verlässt Judas Iskariot die Gruppe und will gegen Geld. Geld stinkt doch. Jesus verraten. Während der Gastgeber Simon und die anderen Gäste förmlich erstarren, als diese Frau eintritt, lässt sich Jesus diese verschwenderische Liebe völlig entspannt gefallen. Er genießt die wärmste und persönlichste Geste, die ihm an diesem Tag in diesem Haus überhaupt entgegengebracht wird. Und da er sie so kurz vor seinem Tod erlebt, deutet er diese Salbung bereits als Einbalsamierung für sein eigenes Begräbnis. Eine sehr intime Geste. Wie muss es eigentlich Jesus in den letzten Tagen vor seinem Tod gegangen sein? Wie viel hat er mit den oft so ahnungslosen Jüngern davon wirklich teilen können? 3 Leidensankündigungen haben sie fast achtlos übergangen. Einmal heißt es, Markus 9, aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie hatten einfach Angst. Oder der Draufgänger Petrus, von ihm heißt es wörtlich, da nahm ihn, also Jesus, Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf mit dir nicht geschehen. Luther übersetzt hier, Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an. So viel Verständnis auf einmal ist niederschmetternd. Wem hätte sich Jesus da anvertrauen können? Und so sagt er über diese Frau, eingehüllt in den Duft ihres Balsams, an Körper und Seele erfrischt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Was sich diese Frau an diesem Tag getraut hat, wird ihr Jesus niemals vergessen. Und alle Welt, so hat es vorausgesagt, soll von ihr erfahren. Das ist Gottes Liebe. Jesus nimmt es immer persönlich und vergilt überschwänglich, wenn wir etwas nur für ihn tun. In der Parallelstelle bei Lukas wird noch angedeutet, dass die Frau eine stadtbekannte Sünderin gewesen sei, vielleicht eine Prostituierte, von der sich, so die allgemeine Meinung, ein jüdischer Rabbi nicht einmal hätte berühren lassen dürfen. Wie steht es da eigentlich um ihr, ich sag mal, Verhältnis zu sich selbst, also Eigenliebe im weitesten Sinne? Wie geht sie mit ihren Schattenseiten um? Sie findet genau in dieser Begegnung mit Jesus zum allerersten Mal überhaupt zu sich selbst. Sie öffnet das mitgeführte Fläschchen aus Alabaster, in dem es nur kostbarste Öle aufzubewahren galt. Sie öffnet es nicht nur, sondern sie zerbricht es ganz. Oben am länglichen Hals war das wohl möglich, aber nicht ganz ungefährlich. Sie hatte sich also entschlossen und war wild entschlossen, nichts davon zurückzubehalten. Nichts für sich selbst, nichts für irgendwann später oder für irgendjemand anderen als diesen Jesus. Jetzt ist der Tag, jetzt ist die Stunde. Gottes Liebe bedeutet rückhaltlos alles für Jesus. Indem sie das Glas zerbricht, gibt sie vom Kostbarsten, von dem, was innen auch in ihr selbst ist, was vorher fest verschlossen war. Und da überhaupt heranzukommen, sich überhaupt heranzuwagen, möchte man sagen, kann einschneidend sein, schmerzhaft, Kraft und große Überwindung kosten. Und dazu will ich heute Mut machen. Wir könnten sagen, Jesus, nimm alles. Ich will ehrlich sein, nimm hin. Lass dir meinen bangen Mut und mein Herz klopfen, meine Sehnsucht, ein Wohlgefallen, ein Wohlgeruch, der schönste Duft sein. Diese totale Ehrlichkeit wird auch durch ein Wort mit dem das Salböl beschrieben wird, betont, es ist echt, unverfälscht, übersetzt Luther. Im griechischen Wort Pistikos steckt sogar das Wort Glaube und Vertrauen drin, Pistis griechisch. Das Jesus ist keine Mogelpackung, es ist nichts Halbherziges. Keine verdünnte Hingabe, gepanschtes Interesse. Ich bring dir das Konzentrat meiner ganzen Sehnsucht nach einem Neuanfang. Und sie schenkt Jesus ein besonders kostbares Öl, es heißt Nardenöl. Narde wird gewonnen aus einer ganz seltenen Wurzel. Einer Wurzel, die erst dann ihren Duft abgibt, wenn es aus dem Erdreich geholt und zerrieben wird. Das heißt auch für uns, es geht mit Jesus an die Wurzel. Wir haben vorhin gefragt, wie viel müssen wir denn tun, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben? Während ein Johannes der Täufer noch mit einer Gerichtsbotschaft und mächtiger Bildersprache sagen kann, bringt Früchte, also Wirkung, Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird umgehauen. Legt die Frau vor Jesus einfach alles offen und schenkt ihm ihr Dunkel, das Vergrabene, Versteckte. Gottes Liebe bedeutet, das aus dem Dunkel zu Jesus gebrachte kann, wenn Luft und Licht und der Wind des Heiligen Geistes es berühren darf, für ihn, für Jesus zur schönsten Gabe werden. Jesus liebt es, Sünden zu vergeben. Und deshalb verteidigt er die Dame, die Frau, auch mit den Worten, hört auf, was lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat getan, was sie konnte. Das ist auch ein Rat Jesu an alle fleißigen Helfer. Wir müssen niemals mehr tun, als wir tatsächlich können. In diesem Moment spielt nicht der Gegenwert des Öls. 300 Denare waren etwa ein Jahresgehalt im Durchschnitt. Eine Rolle. Auch nicht der von den Gästen angemahnte Dienst für die Armen. Man hätte es doch verkaufen können. Gottes Liebe und Armenliebe sind niemals ein Gegensatz. Sie dürfen auch nie gegeneinander ausgespielt werden. Die eine bedingt erst die andere. Und es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die Frau in ihrem Glück es gleich nachher wie der bekannte Zöllner Zachäus macht, der zu Jesus gesagt hat, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Wenn ein Mensch Jesus begegnet, wenn ihm all seine Schuld vergeben wird, wenn die Anspannung der Gnade weicht, sinkt auch der Muskeltonus und es öffnet sich die Hand. So gelingt Nächstenliebe. Ich komme zum Schluss. Diese Evangeliumsgeschichte hat direkt etwas mit uns zu tun, mit unserer eigenen Gottesliebe, die vor allen Dingen ganz geborgen, ganz entspannt in der Liebe Gottes zu uns ruhen darf. Er hat uns ja zuerst geliebt. Der strenge Johannes der Täufer sagt in der Wüste noch von sich, ich bin nicht der Messias, sondern ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Johannes 3. Jesus ist ja der Bräutigam. Und es war vorher so schön, wie wir einen Bräutigam hier stehen sehen haben, dem es die Stimme verschlug. Das war wundervoll. Er ist der Bräutigam, der seiner Gemeinde, wenn er wiederkommt, entgegengeht und sie heimholt. Und der Himmel wird ja beschrieben als Hochzeitsmahl, Hochzeitsmahl des Lammes. Und so steht diese namenlose Frau sicher für uns alle, die wir voller Sehnsucht auf Jesus warten. Im hohen Lied der Liebe, das dieses Fest beschreibt, spricht der Bräutigam Jesus zu uns. Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut. Ja, verzaubert mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut. Wie viel süßer ist deine Liebe als Wein. Der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte. Und die Braut spricht kurz zuvor, solange der König an der Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft. Ja, Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Amen.